Vom 22. bis 25. Mai findet hier in Lübeck der 34. Internationale Hansetag statt. Obwohl neben Lübeck auch 30 andere Hansestädte bereits Fairtrade-Stadt sind und mit Dortmund, Bremen und Rostock drei Hansestädte sogar Hauptstadt des fairen Handels waren oder sind, ist fairer Handel bisher auf keinem internationalen Hansetag sichtbar oder geworden oder thematisiert worden. Das möchte die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Lübeck ändern und lädt deswegen zu einem Fair-Öko-Regionalmarkt und dem Lübeck-Salon und an der Obertrave und zu Vorträgen und Workshops ein. Einer der Referenten ist Professor Dr. Harm von Seggern, Historiker an der Universität Kiel, mit einem Vortrag zum Thema »Wie fair war der Handel des Hansebundes?« Mit ihm bin ich jetzt am Telefon verbunden. Hallo Herr Professor von Seggern, ich grüße Sie nach Kiel.
Ja, schönen guten Tag nach Lübeck.
Herr Professor von Seggern, bisher ist fairer Handel auf keinem internationalen Hansetag thematisiert worden oder sichtbar geworden. Das finden wir sehr erstaunlich. Wie sieht es denn in der Forschung bzw. der Literatur aus? Sind Sie bei der Vorbereitung vielleicht auf viele Stellen gestoßen, an denen Fairness im Handel des Hansebundes thematisiert wurde?
Nee, viele Stellen habe ich leider nicht gefunden. Als Frage spielt das in der Forschung gelegentlich zwar eine Rolle, aber so richtig systematische Untersuchungen gibt es dazu leider nicht. Und auch ich bin bei meinen Forschungen in den Quellen des Spätmittelalters nicht wirklich fündig geworden.
Ja, und welche Quellen konnten Sie benutzen?
Ja, ach, da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt Geschäftsbücher der Kaufleute, es gibt Korrespondenzen der Kaufleute. Wichtig sind dann noch Stadtbücher, in denen Rechtsgeschäfte niedergelegt sind, die die Haushalte der Kaufleute betreffen. Und dann gibt es noch Testamente. Und ja, das sind so die wichtigsten.
Ja, bevor wir zum direkten Thema kommen, vielleicht noch die Frage, wie muss man sich den Handel im Hansebund denn vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage, die die Forschung schon seit langem beschäftigt. Wichtig ist zunächst, dass die Hanse einen großen Raum abdeckte, von Brügge und London im Westen bis nach Novgorod, bis zum Baltikum im Osten, und im Norden ist Bergen in Norwegen zu nennen, und eine Südgrenze wäre so ungefähr die deutsche Mittelgebirgsregion. Und das sind doch schon mehrere hundert Kilometer, bis zu 1000 Kilometern in der geografischen Länge. Und der Handel wurde bewerkstelligt durch Familiennetzwerke, dass Familienangehörige in Brügge, in Hamburg, in Lübeck, in Rostock, in Riga, in Stockholm saßen und man dann untereinander handelte und vor Ort kaufte und verkaufte und dann den Transport organisierte, und man hoffte, so einen Gewinn zu erwirtschaften.
Und mit welchen Produkten wurde im Wesentlichen gehandelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip, das wichtigste Produkt waren Tuche, Textilien, die vor allen Dingen aus dem Westen kamen, aus den Niederlanden und aus England, und die in den Osten und in den Norden gingen. Daneben war Wein ein wichtiges Gut aus Süddeutschland, aus Frankreich bezogen, aber auch durchaus aus dem Mittelmeerraum, der dann auch nach Norden verhandelt wurde. Dann im Ostseeraum war es vor allen Dingen Fisch, Hering, der auch in Kontinentaleuropa weiterverkauft wurde, vor allen Dingen als Fastenspeise für die Christen sehr wichtig. Und dann ist noch Holz zu nennen als Handelsgut, das aus dem Osten kam, und Getreide, und als Luxusprodukt aus dem Osten sind noch Felle und Pelze zu nennen und nicht zuletzt der Bernstein aus dem Baltikum.
Und wie ging man jetzt beim Handel bzw. beim Ankauf der Produkte miteinander um? Ging es fair zu?
Ja, das ist genau die Frage, die man nicht so richtig weiß. Das Bild, das die Forschung hat, sieht so aus, dass es sich bei dem Handel innerhalb der Hanse um einen Handel der Großkaufleute handelt und die sich gegenseitig kannten und die auch gegenseitig aufeinander angewiesen waren und die auch sich gegenseitig zu nehmen wussten, weswegen man davon ausgeht, dass es da so einen ganz dreisten Betrug, so ein ganz dreistes über den Tisch ziehen nicht gab. Also unter den Großkaufleuten, die auch miteinander verbunden waren in Bruderschaften und auch ja eventuell auch familiär, verwandtschaftlich verbunden waren, da herrschte, na ich sag mal, eine Gleichheit der Waffen. Anders hingegen sah es aus mit Kaufleuten außerhalb des Handelsbundes und mit Produzenten. Da sind die Verhältnisse eben nicht gleichrangig gewesen. Und da könnte man eher an Ausbeutung denken.
Können Sie da auch irgendwie Zahlen nennen dafür?
Zahlen, ja, das ist schwierig. Es gibt eine Quelle aus dem späten 13. Jahrhundert eines Tuchproduzenten und Tuchkaufmanns aus der französischen Stadt Douai, die damals zu Flandern gehörte. Und da kann man erkennen, dass er die Weber und Walker und Färber, die in Douai für ihn Tuche herstellten, nicht ordentlich bezahlte, nicht absprachegemäß bezahlte. Und das waren immerhin 45 Handwerker, die auf ihre Bezahlung warteten. Und das ist doch schon, naja, für eine Stadt von ungefähr 20.000 Einwohnern schon ganz beträchtlich.
Meinen Sie, das war ein Einzelfall oder kann man das generalisieren?
Ja, das ist die Frage auch. Ich würde es vorsichtig verallgemeinern. Ja, so gingen auch andere Kaufleute mit ihren Produzenten um. Und so mochte es auch im Schiffbau gewesen sein, dass die Schiffszimmerleute ausgebeutet wurden. So mochte es auch in Bergwerkswesen gewesen sein, so mochte es auch in der Getreideproduktion gewesen sein. Das wissen wir alles nicht so ganz genau. Oftmals muss man da auch aufpassen auf das Problem oder Wert legen auf das Problem, wie das jeweils organisiert war. Ob das wirklich selbstständige Eigentümer, selbstständig Wirtschaftende waren, die dann ausgebeutet werden konnten, oder ob das Leute waren, die zum Haushalt des Herrn gehörten. Die nämlich waren dann auch in der Regel zu schützen und vom Herrn zu beschützen, auch wirtschaftlich zu erhalten. Also auch, und das heißt auch nicht grenzenlos auszubeuten.
Sie sagen, das kann man nicht sagen oder noch nicht sagen. Gibt es da vielleicht oder sehen Sie die Chance, dass Sie oder andere Kollegen noch auf weitere Quellen stoßen, ja, die da Aussagen machen könnten?
Das glaube ich schon, dass man noch Sachen findet, die dazu weitere Aussagen erlauben. Es gibt Stadtbücher, die hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, in denen manchmal auch Kreditschulden festgehalten wurden. Und da kann man manchmal Hinweise finden zum Stand des Kreditgebers, eines vermögenden Kaufmanns, und zum Stand des Kreditnehmers, eines, weiß man nicht genau, eines Handwerkers, eines auch weniger vermögender Frauen, die dann gezwungen werden, zu bestimmten Konditionen einen Kredit abzuarbeiten. Und das konnte dann schon mal in Formen ausarbeiten, die wir vielleicht Ausbeutung nennen.
Mhm. Gab es auch Hinweise auf Kinderarbeit oder Sklavenarbeit?
Also im Hansebund nicht. Habe ich nicht direkt gefunden, ist mir auch direkt nicht bewusst. Was es gibt, ist Kinderbettel. Das ist durchaus weit verbreitet gewesen, nicht nur im Spätmittelalter, auch in der frühen Neuzeit. Das zieht sich noch bis hin ins 18. Jahrhundert. Und Sklavenarbeit, ja, Sklaven, Menschenhandel gab es im Mittelmeerraum auch. In Norddeutschland, Nordeuropa, auch in Nordosteuropa gibt es das gelegentlich im Zusammenhang mit der sogenannten Ostkolonisation, wenn Slawen unterworfen werden und dann Arbeiten verrichten mussten. Da kommt aber noch das Verhältnis zwischen Christentum und Heiden zu tragen. Christen an sich hat man in der Regel nicht versklavt. Da muss man aber aufpassen. Es gibt einzelne Ausnahmequellen, Hinweise aus dem Hochmittelalter, dass es das eventuell doch gegeben hat. Die sind aber im Einzelnen umstritten und betreffen auch nicht den Hanseraum.
Das war Professor Harm von Seggern, Historiker an der Uni Kiel. Herr Professor von Seggern, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Das sind spannende Themen, die Sie da ansprechen. Ich freue mich auf Ihren Vortrag am 23. Mai um 15 Uhr im Klausters. Schönen Dank.
Ja, ich danke.